Was war denn der damals vom Bundestag beschlossene Untersuchungsauftrag?
Wir sollten prüfen, inwieweit bundesdeutsche Behörden, und das ist natürlich zuerst, Sie haben es genannt, der Bundesnachrichtendienst, aber vielleicht auch andere wie der Inlandsgeheimdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, mit der NSA zusammenarbeiten und gemeinsam diese Daten erheben, verarbeiten und gegebenenfalls auch teilen. Und wir haben natürlich gefragt, inwieweit BundesbürgerInnen, politische Institutionen, das Parlament, die Regierung, Journalisten, Journalistinnen in diese Abhörmaßnahmen geraten sind. Wir wollten natürlich auch klären, inwieweit diese Praktiken bekannt waren auf der politischen Seite, also im Bundeskanzleramt, und wer gegebenenfalls die Verantwortung dafür trägt, dass man dies durchlaufen hat lassen. Und das waren anfangs die zentralen Fragen. Ich habe jetzt schon den BND genannt. Man muss aber sagen, als wir gestartet sind, da war noch auch in der Presse die vornehmliche Theorie, dass der BND quasi nur die Leiter gehalten hat und die NSA draufgestiegen sei. Und im Laufe der Arbeit im Untersuchungsausschuss, im Laufe der Beweiserhebung durch Aktenlesen und Zeugen, Zeuginnen-Einvernahme, wurde da ein ganz anderes Bild draus, nämlich dass die ganz intensiv und zum gegenseitigen Nutzen zusammengearbeitet haben. Und deswegen hieß ja dann dieser Untersuchungsausschuss irgendwann nicht mehr NSA-Untersuchungsausschuss, sondern er hieß dann so landläufig NSA-BND-Untersuchungsausschuss. Und das war so der Beginn des Ganzen und ja auch die Veränderung, die sich in den ersten Monaten vollzog.
Und jetzt muss man als Urteil zum Untersuchungsausschuss auch klar feststellen, der Untersuchungsgegenstand konnte teilweise erfolgreich aufgedeckt werden. Ein Großteil der Arbeit im Ausschuss wurde allerdings durch die Mehrheit im Ausschuss und durch die damalige Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel behindert, beziehungsweise zumindest der Öffentlichkeit vorenthalten. Im Sondervotum zum Untersuchungsausschuss, unter anderem auch von Ihrer Fraktion, wurde die Ausschussmehrheit sogar einmal als Schutztruppe der Regierung bezeichnet. Sie und Ihre Fraktion und auch die Fraktion der Grünen haben häufig kritisiert unnötige Geheimhaltungsgrade und Schwärzungen bis zu weiteren Hemmnissen bei der Aufklärung. Im Sondervotum haben Sie trotzdem festgehalten, dass es Ihnen gelungen ist, Zitat, die durch Edward Snowden bekannt gewordenen rechtsstaatlich problematisch bis offen rechtswidrigen Geheimdienstpraktiken weiter aufzuklären und eine ganze Reihe von zusätzlichen Problemfeldern, Informationen und skandalösen Verfehlungen an die Öffentlichkeit zu bringen. Zitat Ende. Sie haben gerade schon angesprochen, also Problemfeld BND hat sich noch aufgetan. Welche weiteren Entwicklungen haben sich im Laufe der Arbeit denn so ergeben?
Also genau dieser Punkt, dass es sich nicht einfach um die Ausdehnung der Befugnisse handelt, sondern dass dort rechtswidrig agiert wurde. Das war für uns sehr, sehr wichtig im Sondervotum darzustellen. Das war auch damals ganz klar Auffassung der Bundesdatenschutzbeauftragte. Auch sie hat 18 Rechtsverstöße festgestellt und die bezogen sich eben nicht nur auf Problem, dass das Kommunikationsgeheimnis, das ja verfassungsgemäß geschützt ist, gebrochen wurde, sondern dass dort auch politische und wirtschaftliche Spionage stattgefunden hat. Und diese Punkte, also aus unserer Sicht, haben eigentlich nie zu den nötigen politischen Konsequenzen geführt. Sie erinnern sich, der BND-Präsident wurde, wenn man so will, vorzeitig entlassen, aber mehr ist nicht passiert. Und für dieses ganze Problem, für diesen Komplex aus Zusammenarbeit NSA und BND gab es viel mehr Verantwortliche als nur den BND-Präsident. Und zum Zweiten, man muss noch mal daran erinnern, noch während der Ausschuss getagt hat, wurde das BND-Gesetz geändert, und zwar in der Hinsicht, dass das, was wir als rechtswidrig festgestellt haben, im Nachgang legalisiert wurde. Wir haben das damals schon im Sondervotum scharf kritisiert und das Bundesverfassungsgericht hat dann auch 2020 festgestellt, dass dieses Gesetz in großen Teilen verfassungswidrig ist und es quasi in Grund und Boden gestampft, damit quasi uns auch nochmal in unserer Auffassung als Opposition damals im NSA-Untersuchungsausschuss Recht gegeben. Und dieses ganze Verfahren, keine politische Verantwortungsübernahme, das BND-Gesetz als Reparaturgesetz auf den Weg bringen, Betroffene von Überwachungsmaßnahmen nicht aktiv informieren. Ich würde auch bis heute annehmen, dass Daten nicht ausreichend gelöscht wurden in dem Zusammenhang. Das sind alles Dinge, wo ich sage, da gab es keine tatsächlich effektive politische Konsequenz.
Ja, Sie haben gerade schon angesprochen, der Teil des Untersuchungsausschusses, also ein Teil war es auch, Empfehlungen zu geben, welche rechtlichen Maßnahmen getroffen werden können, um halt Deutsche vor Abhören sicherer zu machen. Und haben auch schon gesagt, eine im Nachgang legalisierte BND-Reform wurde auf den Weg gebracht. Welche politischen Konsequenzen wären denn Ihrer Meinung nach die richtigeren gewesen?
Also ich glaube, man muss erstmal ganz grundsätzlich sagen, wenn wir auch sehr weitgehende Kritikpunkte überhaupt an den Kompetenzen, Befugnissen und Arbeitsweisen von Geheimdiensten haben, hätte man im Sinne auch einer effektiven Reform des Bundesnachrichtendienstes durchaus auch politische Konsequenzen ziehen können, die deren Fähigkeiten zur Massenüberwachung einschränken und die der Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten klare Regeln auferlegen. Die erste Frage, das sage ich immer, ist, wir sind ja als Parlament derjenige, der den Haushalt beschließt. Das heißt, wir geben überhaupt erst den Geheimdiensten das Kapital in der Hand, um zum Beispiel die technischen Möglichkeiten zu erwerben, diese Massenüberwachung durchzuführen. Das ist etwa vergleichbar wie mit dem Spitzelwesen im Inlandsgeheimdienst. Natürlich kostet so eine Massenüberwachung, denken Sie an die sozusagen auch großen Serverkapazitäten, die man da braucht und so weiter, sehr viel Geld. Und in diesem Haushalt könnte man natürlich sagen, für welche Teile man auch die Befugnisse einschränkt, selbst wenn sie im Gesetz gegeben sind, dass man sagt, aus der Praxis der Geheimdienste wissen wir, ihr geht dort nicht sorgsam und nicht rechtskonform um. Deswegen machen wir so etwas wie ein Moratorium. Also wir beschränken euch in euren Möglichkeiten finanziell ein. Das wäre das eine. Das andere, was man tun könnte, man könnte natürlich auch klar regeln, dass es eine effektive parlamentarische Kontrolle gibt. Die muss natürlich dann so gestaltet sein, dass sie öffentlich ist, dass sie transparent und nachvollziehbar ist und dass Betroffene von Überwachungsmaßnahmen auch effektiven Rechtsschutz haben können. All das ist derzeit eben nicht der Fall. Wir wissen nicht, ob der BND noch im Inland abhört. Wir wissen nicht, ob er im Ausland NGOs, Politikerinnen, Journalistinnen abhört. Wie sollen diese Personen die Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren, wenn es keine Auskunftsrechte gibt? Und das sind ganz, sagen wir mal, niedrigschwellige Maßnahmen, die man erstmal einführen könnte. Und dann brauchen wir eine gesellschaftliche Debatte überhaupt um den Benefit von Geheimdiensten, dass sie also zum Beispiel nicht nur der politischen Entscheidungsebene, den Institutionen, sondern eben auch der Gesellschaft bringen oder eben nicht bringen.
Der Politologe Benedikt Ugarte-Chasson sagte zu Untersuchungsausschüssen, dass sie nüchtern betrachtet, sind sie wohl das Instrument keines scharfes Instrument, sondern ein hölzernes Schwert des Parlamentarismus, wobei richtig geführt auch ein Holzschwert ernsthafte Verletzungen zufügen konnte. Das fand ich irgendwie ein nettes Fazit. Sehen Sie das auch so? Was taugen Untersuchungsausschüsse eigentlich?
Naja, ich saß ja zwischenzeitlich jetzt in drei Untersuchungsausschüssen, gestartet mit dem NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen und zuletzt der Untersuchungsausschuss zum dschihadistischen Anschlag auf dem Breitscheidplatz, und ich würde dieses Urteil teilen. Untersuchungsausschüsse haben ihre Möglichkeiten, aber auch ihre Grenzen. Sie haben ihre Möglichkeiten, weil sie tatsächlich ein anderes Format sind als ein Fachausschuss. auch tatsächlich mehr können und dürfen und wenn der politische Wille besteht, auch Druck entfalten können. Der politische Wille, der ist natürlich schwer beeinflussbar. Wenn die regierungstragende Fraktionen sich dort reinsetzen und sagen, wir schützen unsere Ministerien, unsere Behörden und so weiter, wie will man die dazu zwingen, richtig zu arbeiten? Das ist aber noch keine Kritik am Untersuchungsausschuss per se. Das ist eine Kritik an Parlamentarier und Parlamentarierinnen, die ihren Job nicht richtig machen wollen. Und natürlich sehen wir das zunehmende Problem und auch eine Steigerung, dass die Verweigerung von Unterlagen, die Schwärzung von Akten, die Schutze, mit der Zeugen und Zeuginnen sich dort reinsetzen und sich nicht erinnern wollen und so weiter, zunimmt. Also es ist auch meine persönliche Erfahrung. Ja? Das ist von jedem Ausschuss zum nächsten schlimmer geworden. Das heißt aber immer noch nicht, dass Untersuchungsausschüsse nichts bringen. Man müsste, glaube ich, drei Sachen mal anpacken. Zum einen, das Untersuchungsausschussrecht muss geschärft werden. Es muss zum Beispiel klarer gemacht werden, dass wenn Behörden zum Beispiel Akten vorenthalten, ja, und dann zum Ende des Untersuchungsausschusses plötzlich um die Ecke kommt, die haben wir noch im Keller gefunden und so weiter. Also solche Dinge müssen auch strafbewehrt werden. Da muss klar sein, das hat eine rechtliche Folge, wenn man einen Untersuchungsausschuss hinter die Fichte führt, belügt oder sonst was. Und zum anderen muss, glaube ich, das Recht der Opposition im Untersuchungsausschuss noch mal deutlicher auch gestärkt werden. Also ein Untersuchungsausschuss ist nicht nur ein Recht des Parlaments, sondern vor allem eben auch ein Recht der demokratischen Opposition. Und zuletzt, glaube ich, ist sehr wichtig, und das sage ich immer wieder, ein Untersuchungsausschuss ist nur so gut wie die öffentliche Begleitung. Also gibt es Leute, die aus einem Untersuchungsausschuss blocken, twittern? Gibt es Journalisten und Journalistinnen, die nicht nur zur ersten und zur letzten Runde kommen, sondern einen Untersuchungsausschuss durchgehend begleiten? Gibt es NGOs, die mit Untersuchungsausschüssen intensiv zusammenarbeiten und auch bei Fragestellungen und Auswertungen beiseite stehen? All das ist total wichtig, damit ein Untersuchungsausschuss wirklich mehr ist als ein stumpfes Schwert. Vielleicht ist es dann nur ein hölzernes Schwert. Scharfes Schwert ist es natürlich nie, weil ich kenne die Geschichte der Untersuchungsausschüsse auch vor meiner Zeit. Aus jedem Untersuchungsausschuss zu Geheimdiensten, und da gab es viele, ist der Geheimdienst im Kern gestärkt hervorgegangen. Das lässt sich nachlesen. Ja? Wie man das durchbricht, das ist ein großes Rätsel. Ich glaube, da muss man am Mythos von Geheimdiensten arbeiten, die so etwas vor sich hertragen wie eine Monstranz. Wir machen schon viel Gutes und Richtiges. Wir sorgen für die Sicherheit, ganz im Stillen. Und wenn ihr da irgendwie reinschauen wollt und kontrollieren wollt, dann können wir unsere Arbeit nicht mehr machen. Und aus dieser Angst heraus, man würde die Geheimdienste quasi durch Aufklärung behindern, trauen sich viele da nicht ran. Und ich glaube, da muss man eben endlich mal aufhören mit diesem Mythos. Das ist einfach nur eine Schutzbehauptung. Kein Geheimdienst wird durch einen Untersuchungsausschuss in seiner Arbeit gestört. Das Einzige, was wir machen, ist den Geheimdienst bei rechtswidrigen Praktiken sozusagen zu stören. Und das ist das gute Recht. Und tatsächlich meine ich auch die Pflicht des Parlaments.